Ich hoffe, dass sie unser Dorf irgendwann wieder aufbauen werden. Sie haben es versprochen, denn wir müssen ja irgendwo mit unserem Kind leben. Sie haben versprochen, dass sie es wieder aufbauen werden. Ich weiß aber nicht, was genau sie wieder aufbauen werden.
Pozapokrovske ist ein kleines Dorf, ein Straßendorf im Süden der Ukraine. Es liegt zwischen Cherson und Mykolaiv, zwei Großstädten. Und im vergangenen Jahr war Pozapokrovske Schauplatz heftiger militärischer Auseinandersetzungen zwischen den russischen Streitkräften und den ukrainischen. Und im Zuge dieser Kampfhandlungen ist Pozapokrovske nahezu komplett zerstört worden. Fast alle Häuser sind zumindest beschädigt, viele sind komplett zerstört worden. Die Schule des Dorfes ist kaputt, der Kindergarten ist kaputt. Auch die Tankstellen um das Dorf herum sind zerstört worden, genauso das alte und große Kulturzentrum. Ursprünglich lebten in Pozapokrovske um die 2000 Menschen, die im März vergangenen Jahres, die allermeisten jedenfalls von ihnen, fliehen mussten wegen eben dieser Kampfhandlungen. Jetzt sind um die 650 zurückgekehrt. Das sind Menschen wie Katharina, die ihr gerade gehört habt, und sie möchten, dass ihr Dorf wieder aufgebaut wird, beziehungsweise sie möchten es auch selber tun. Aber die Bewohnerinnen und Bewohner von Pozapokrovske stoßen bei dem Wiederaufbau auf Probleme. Ihre Hoffnung setzen sie darauf, dass die Regierung ihnen hilft. Aber die große Frage ist, ob das überhaupt geschehen kann.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Diejenigen unter euch, die unseren Podcast schon länger verfolgen, denen ist Pozapokrovske vielleicht ein Begriff, denn wir waren schon mal in dem Dorf, das war kurz nach der Befreiung von Cherson, dieser Großstadt, weiter östlich gelegen. Als wir zu dieser Stadt gefahren sind, haben wir eben auch Pozapokrovske passiert und haben gedacht, naja, ist ja komisch, dass in diesen Trümmern Menschen unterwegs sind. Und dann haben wir angehalten, haben da ein paar Recherchen angestellt, Menschen kennengelernt und ja, wie gesagt, dieses Dorf ist einfach komplett zerstört worden im Zuge dieser Kampfhandlungen. Die hatten pro Tag bis zu 400 Einschläge. Die meisten, allermeisten Menschen haben das Dorf während dieser Kampfhandlungen zwischen März und November 2022 verlassen. Und wir haben dann doch eine ganze Menge Leute kennengelernt in diesem Dorf, mit ihnen gesprochen, unter anderem auch André, einen Bauern, einen Älteren. Und André erzählt uns eben, dass auch heute bei unserem letzten Besuch im März 2023 noch einiges im Argen liegt und beispielsweise Wasserleitungen repariert werden müssen.
Wir mussten Eisenrohre aus Kryvyi Rih besorgen, denn wir sind arm, dürftig. Wir mussten es selbst bezahlen. Wir haben $4,500 für ein Bohrloch bezahlt. Leute aus Cherson kamen, um es anzulegen. Sie nahmen einen Bohrer, den die Russen nicht kaputt gemacht hatten. Sie bauten es genau dort. Eisenrohre, dann ein Plastikrohr. Und dann wurde es zementiert. Hier gibt es jetzt Trinkwasser.
Ja, also man merkt es André an. Die haben Lust, was zu machen. Die wollen was tun. Diese Menschen, die zurückgekehrt sind, als wir das erste Mal da waren, waren es gerade so um die 150, mittlerweile um die 650 Menschen, die zurückgekehrt sind. Also sie wollen ihr Dorf nicht aufgeben, aber sie brauchen natürlich für diesen Wiederaufbau Ressourcen. Sie brauchen Diesel, um Generatoren zu betreiben. Sie brauchen Benzin für Autos. Sie brauchen Baumaterialien. Sie brauchen Geld, um die Dinge voranbringen zu können. Und apropos Generatoren, also als wir das letzte Mal da waren im November, beziehungsweise das erste Mal da waren im November, haben wir den Leuten versprochen, ihnen irgendwie Hilfe zu leisten, weil wir doch recht beeindruckt waren von diesem Willen zum Wiederaufbau. Und dann sind wir im Dezember wiedergekommen. Wir, das bin einmal ich, Jan Jessen, Redakteur der Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung und gleichzeitig für die Funke Mediengruppe Kriegs- und Krisenberichterstatter, immer wieder in der Ukraine unterwegs, und mein Freund und Fotograf Reto Klar und unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir unterwegs sind. Und dann sind wir tatsächlich im Dezember wiedergekommen und haben Generatoren, Solarlichter, Kettensägen, Powerbanks und andere Dinge gebracht, die wir über Spenden finanziert hatten. Und einer dieser Menschen, denen wir damals geholfen haben, das war Oleg. Oleg, einer der Menschen, die mich wirklich am meisten beeindruckt haben bei unserem ersten Besuch. Denn Oleg ist so ein junger Mann, der das Dorf wie alle anderen mit Beginn der Kampfhandlungen im März vergangenen Jahres 2022 verlassen hatte, geflohen war in eine sichere Stadt im Westen des Landes und dann im April zurückgekehrt ist, weil er einfach eine Tasche vergessen hatte mit Dokumenten, die er brauchte und mit Geld. Und hat gesehen, dass also 30 Menschen im Dorf geblieben waren. Das waren ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Menschen, die einfach das Dorf nicht verlassen wollten. Und er hat sich dann zur Aufgabe gesetzt, ich will diesen Leuten helfen, die auch weiter unterstützen. Und ist dann immer wieder nach Odessa gefahren, eine Hafenstadt, weiter im Westen, wieder zurückgekehrt in sein Dorf, was komplett unter Beschuss stand. Also jeden Tag bis zu 400 Einschläge gab es da. Und hat dann seine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner hat er dann mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Und wie gesagt, den fand ich total beeindruckend. Und ja, auch er ist jetzt immer noch im Dorf und hat gesagt, also er will auf jeden Fall bleiben und er will auch für den Wiederaufbau sorgen.
Ich erklärte mich immer wieder bereit zu helfen und zum Beispiel Brennholz aus dem nahegelegenen Dorf zu holen. Wir luden das Brennholz von den Wagen ab. Ich bin auf eigene Kosten gefahren. Ich habe selbst getankt. Alles, was mit dem Transport zu tun hatte, ging auf meine Kosten. Und niemand hat mich für irgendetwas entschädigt. Ich habe alles aus eigenem Antrieb getan.
Oleg ist einfach wirklich ein toller Typ, muss ich sagen. Also ich habe ja schon gesagt, der hat mich total beeindruckt, als wir ihn das erste Mal getroffen haben. Der quatscht nicht lange rum. Der versucht, seinen Nachbarinnen, seinen Nachbarn zu helfen. Sucht sich die Unterstützung auch von den Leuten, packt an, organisiert Dinge. Als wir jetzt im März da waren, sagte er eben auch, ob wir noch möglicherweise Unterstützung leisten könnten, indem wir ihm finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Also er hat selber nicht viel, der war früher vor dem Krieg Lastwagenfahrer, war viel in Europa unterwegs, in Deutschland, spricht auch so ein paar Brocken Deutsch. Und wir wollen gucken, dass wir ihn da möglicherweise jetzt auch noch weiter unterstützen. Das, was bislang von den Behörden oder der Regierung gekommen ist, das reicht ihm und das reicht, der ist übrigens nicht der Einzige, reicht den Leuten definitiv noch nicht aus.
Jedes Mal, wenn man zu den Behörden geht, bekommt man nur das übliche Nein und das war's. Wenn man uns ein Versprechen gegeben hat und man dann nachgehakt hat, ihr habt es uns versprochen, wir sollten es haben, weil wir es brauchen. Dann lautete die Antwort, nein, leider können wir Ihnen nicht helfen.
Ja, das ist natürlich für die Menschen in Posapokrovsk ist das ärgerlich. Also Menschen wie Oleg, der wirklich anpackt, als wir den das erste Mal getroffen haben im November vergangenen Jahres, da stand er auf dem Dach mit, vorhin auf dem Dach des Hauses seiner Mutter und hat da das Dach repariert. Packt also an, will was machen, hat dann auch bei der Verteilaktion, als wir diese Generatoren da angeschafft haben und diese anderen Hilfsgüter, die wir da hingebracht haben, hat er die Verteilung organisiert, hat das ganz wunderbar gemacht, hat wirklich auch geguckt, dass jeder was bekommt und ärgert sich natürlich dann darüber, wenn es also Versprechungen gibt seitens der Regierung, wie er das gesagt hat, oder seitens der Verantwortlichen für dieses Dorf und die einfach nicht erfüllt werden. Und deswegen sagt er ihm auch, er verlässt sich auf andere Menschen.
Ich vertraue lieber mir selbst und meinen Taten und den Menschen, die daran interessiert sind, etwas zu tun und nicht zu warten. Das macht mehr Sinn.
Es ist natürlich ein bisschen frustrierend, das muss man einfach sagen. Also wenn man dieses Engagement der Menschen sieht, die da vor sich hinarbeiten, ob das jetzt Oleg ist oder André, den ihr ja auch schon gehört habt, die also da einiges machen wollen. Und naja, also wenn man dann irgendwie den Eindruck hat, von der eigenen Regierung im Stich gelassen zu werden, dann ist Frustration sicherlich nachvollziehbar. Man muss allerdings auch sagen, dass die Regierung natürlich jede Menge auch zu tun hat beim Aufbau der größeren Städte, also Cherson. Als diese Großstadt befreit worden ist im November vergangenen Jahres, da gab es dann wochenlang keinen Strom, kein fließend Wasser für eine Großstadt. Und da hat man natürlich seitens der Regierung erstmal alle Power daran gesetzt, dass diese Großstadt wieder vernünftig laufen kann. Und so kleine Dörfer wie Posapokrovske, die, ja, wie gesagt, ist ein Straßendorf, die fallen dann vielleicht erstmal aus dem Raster. Und insofern kann man das möglicherweise nachvollziehen, dass die Regierung da nicht mit Vehemenz dran arbeitet. Aber man kann eben auch, wie ich finde, auf der anderen Seite durchaus verstehen, dass Menschen wie Oleg frustriert sind. Ganz allein wurden die Menschen allerdings auch nicht gelassen. Denn, wie gesagt, ich sagte ja schon, dass wir da ein bisschen Hilfe geleistet haben im Rahmen unserer Möglichkeiten, mit Generatoren, mit Solarlichtern, Solarleuchten, die jetzt tatsächlich die einzelnen Straßenabschnitte beleuchten in der Stadt. Das war auch ganz toll zu sehen, als wir da hingekommen sind und dann merken konnten, gesehen haben einfach, dass unsere Hilfe da wirklich sinnvoll eingesetzt worden ist. Oder Kettensägen und Powerbanks und so ein Kram, den haben wir da organisiert. Bezahlt wurde das unter anderem auch von der Funke Mediengruppe. Aber es gibt auch andere Organisationen, die da vor Ort jetzt sind und arbeiten und helfen. Beispielsweise hat eine amerikanische Organisation einfach, das sind so ganz schlichte Dinge manchmal, also einfach so große Planen über die kaputten Dächer gespannt, damit es da zumindest mal nicht reinregnet. Das heißt, damit die Häuser nicht komplett kaputt gehen, denn wenn ein Haus kein Dach mehr hat oder nur noch Teile des Dachs hat und es regnet ständig rein, ist das natürlich dann binnen kurzem komplett kaputt, das Haus. Und so eine amerikanische Organisation hat eben diese Plan organisiert, damit die Häuser abgedeckt sind. Andere bauen Tiny Houses, das sind so schuppenähnliche kleine Häuschen, Leichtbauweise, da ist eine kleine Küche drin, da kann man drin schlafen und eine kleine Heizung ist da drin. Muss natürlich dann auch mit dem Generator betrieben werden. Und von diesen Tiny Houses gibt es mittlerweile auch so 50, 60 im Dorf. Also es passiert schon was, aber wie gesagt, es passiert eben nicht von Regierungsseite aus. Materialien, die da zur Verfügung gestellt worden sind, diese Tiny Houses und so weiter, das ist natürlich gut erstmal für einen Wiederbeginn, damit die Leute, wenn sie denn ins Dorf zurückkommen, erstmal schlicht und ergreifend ein Dach über dem Kopf haben, da nicht in der Nässe, in der Kälte sitzen müssen. Mittlerweile geht es, jetzt fängt langsam das Frühjahr an. Aber gerade im Winter ist es schon bitterkalt in der Region. Aber auch das ist alles natürlich nicht ausreichend, denn die Menschen brauchen, um da wieder ein neues Leben beginnen zu können in diesem zerstörten Dorf, auch etwas, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und ganz viele in dem Dorf haben von der Landwirtschaft gelebt. Also André beispielsweise, den ihr vorhin gehört habt, dieser Landwirt, so ein rustikaler, wirklich stämmiger Bauer, der hat da seine Felder und wie er haben andere auch das Problem, dass auf diesen Feldern eben nicht wirklich gut gearbeitet werden kann, weil die voller Blindgänger sind. Und ich habe ja gesagt, also pro Tag gab es in diesem Dorf bis zu 400 Einschläge. Natürlich ist da nicht alles hochgegangen und entsprechend verseucht mit Blindgängern und Granaten und solchen Dingen sind diese Felder. Und eigentlich müssen diese Felder natürlich bestellt werden, so früh es geht. Also jetzt, wie gesagt, das Frühjahr beginnt. Also müssen sie irgendwie doch gucken, dass sie da arbeiten können. Und weil die Regierung einfach ja noch nicht vor Ort ist oder in dem Maße vor Ort ist, wie es eigentlich sein sollte, müsste, machen sie das selber. Und das ist eine lebensgefährliche Aufgabe, die aber die Menschen nicht zurückhält, wie uns Olga erzählt hat.
Некоторые начали, да. Бесстрашные, так сказать. Которые бесстрашные начинают. Сами едут на поле, ищут вот эти снаряды.
Einige haben schon mit der Arbeit begonnen. Sie sind quasi furchtlos. Sie gehen auf eigene Faust auf die Felder und suchen die Stellen, an denen die Minen liegen. Einige, die genug Geld haben, stellen Entminer ein. Und wir haben Betriebe, die bereits eine große Fläche bewirtschaftet haben. Das sind die landwirtschaftlichen Betriebe, die hier eine Menge Land gepachtet haben. Mehr als 3000 Hektar.
Это фермерское хозяйство, как предприятие. Да, они много земли здесь арендуют у нас, наверное, больше чем 3000 Hektar. Большое.
Wie bereits erwähnt, André, das ist einer derjenigen, die selber aktiv geworden sind, also einer der Bauern. Und André, haben wir auch im vergangenen Jahr November kennengelernt zum ersten Mal. Wirklich ein sehr rustikaler Typ, wie schon gesagt, der auch immer wieder auf die Regierung geschimpft hat und gesagt hat, ja, muss ich das eben selber anpacken? Ich habe auch gefragt, sag mal, André, ist das nicht irgendwie ein bisschen krass, was du hier machst? Also kannst du nicht einfach irgendwie so Minen und sowas aus dem oder Blindgänger aus dem Boden ziehen? Doch, sagt er, die bin ich einfach hinten an meinen Traktor dran, dann ziehe ich die raus und gut ist. Und hat dann auch so einen Riesenhaufen kaputter Raketen bei sich rumliegen, der uns dann ganz stolz gezeigt hat. Und André sagt auch, dass das eigentlich ganz gut läuft, wie sie das machen.
Nein, wir werden hier alles bepflanzen. Hier ist alles inspiziert. Und dort. Wir haben den Weizen dort gepflanzt, außerhalb des Dorfes, bei Oleg. Wir haben die Felder selbst kontrolliert.
Ja, ist eigentlich schwer vorstellbar, dass Bauern sich da sozusagen selbst an die Arbeit machen, ihre Felder zu entminen. Das ist einfach, ich habe es ja schon gesagt, lebensgefährlich. In der Ukraine sind seit Beginn des Krieges auch schon Hunderte von Bauern ums Leben gekommen, die mit ihren Traktoren über Blindgänger gefahren sind, während sie ihre Felder bestellt haben. Und jetzt immer noch hinzugehen und diese Sachen da selber rauszuziehen, wie André und seine Kollegen das machen, das ist natürlich einfach krass. Zumal es ja staatliche Entminer gibt, also Leute, deren Job das ist, das zu tun. Wir haben in einer der vorherigen Folgen des Podcasts auch mal über diese Leute gesprochen. Die Folge können wir euch genauso in die Shownotes packen, wie die, die wir schon über Prosat Pokrovsky gemacht haben. Und das Problem ist einfach, diese Leute haben unfassbar viel zu tun. Also in diesem Krieg wird so viel Artillerie abgeschossen von beiden Seiten, dass es im Grunde genommen fast unmöglich ist, das innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden zu holen, das Zeug. Und es wird einfach gehen, also professionelle Organisationen, wie beispielsweise Handicap International oder andere gehen davon aus, es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis die komplette Ukraine, gerade dieser ganze Süden und Nordosten oben, bis das alles minenfrei ist. Es gibt allerdings auch private Firmen, die das machen. Die kosten aber, die hat der Olga ja kurz angedeutet, das kostet allerdings eine ganze Menge Geld. Und das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Also müssen sie selber aktiv werden, diese Menschen in Prosat Pokrovsky. Es war für uns eigentlich schon im November sehr beeindruckend zu sehen, mit welchem Engagement und welcher Motivation die Leute sich an den Wiederaufbau gemacht haben, die Leute von Prosat Pokrovsky. Sie haben also offensichtlich alle das gleiche Ziel, sie wollen wieder in der alten Heimat leben können. Man sieht es eben auch an der Zahl der Rückkehrenden im November, wie gesagt, um die 150. Jetzt sind wir bei 650, die schon zurückgekommen sind. Und es werden täglich mehr. Also die Leute zieht es in diese alte Heimat zurück. Sie sind bereit, sich selbst zu engagieren, dafür zu arbeiten, eigenes Geld zu investieren, möglicherweise sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen, bei diesen Entminungsgeschichten wie André und seine Kollegen aus der Landwirtschaft. Aufgeben ist für diese Leute schlicht und ergreifend keine Option. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und kann so der Wiederaufbau im ganzen Land aussehen? Also die Fragen haben wir uns natürlich auch gestellt. Aber da gibt es eben möglicherweise jetzt doch seitens der Regierung Dinge, die passieren sollen.
Шановні колеги, бажаю здоров'я і доброго дня. Шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Цьогоріч перед нами стоїть два головних завдання. Зробити все для перемоги. І почати відновлення України вже зараз, не чекаючи завершення війни. Ми визначили головні проекти та галузі швидкої відбудови, мобілізуємо ресурси, залучаємо міжнародних партнерів, зокрема, сьогодні.
Regierungschef Dennis Schmihal, der hat Ende April einen Modellversuch angekündigt. Also man wolle 6 zerstörte ukrainische Ortschaften nach neuesten technologischen und ökologischen Standards wieder aufbauen. Unter diesen 6 Ortschaften, das war jetzt natürlich reiner Zufall, ist auch Prosat Pokrovsky. Das war ein Kabinettsbeschluss der ukrainischen Regierung im April diesen Jahres, also 2023. Und das klingt natürlich erstmal sehr, sehr gut. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man da ein bisschen weiter recherchiert und mal nachfragt, bekommt man bislang seitens der Regierung wenig Substanzielles dazu zu hören. Das heißt, ja, da diese Vorhaben gäbe es, aber man sei sich noch nicht so ganz im Klaren, ob das sozusagen private Investoren sind, die dann da aktiv werden sollen oder wie das Ganze überhaupt laufen soll. Das scheint noch nicht ganz klar zu sein. Da ist Stand Mai 2023, also einen Monat nach diesem Kabinettsbeschluss, noch offenbar relativ wenig klar. Und ähnlich empfinden das auch die Einwohnerinnen und Einwohner von Prosat Pokrovsky. Oleg, mit dem habe ich jetzt in den vergangenen Tagen, kurz vor der Aufzeichnung dieses Podcastes, nochmal korrespondiert, hin und her geschrieben. Und er sagt, naja, also bislang ist noch gar nichts passiert seitens der Regierung. Also es tut sich relativ wenig. Und was dazu auch kommt, muss man sagen, ist so ein, ja, so ein doch relativ ausgeprägtes Misstrauen der Regierung gegenüber. Also André, der Bauer, hat beispielsweise gesagt, naja, also was sie überhaupt nicht wollen, ist, dass das Dorf einfach eingeebnet wird und anstelle ihrer Häuser, diese alten Häuser, in denen sie gewohnt haben, die eben beschädigt sind, aber repariert werden könnten, dass anstelle dieser Häuser dann irgendwelche modernen Häuser errichtet werden, die das ganze Bild von Posapokowski kaputt machen. Und das wollen sie eben auch nicht. Und es gibt wohl Gerüchte, dass ein großes Einkaufszentrum am Rande der Straße errichtet werden soll. Auch das sind Dinge, die da irgendwie auf wenig Gegenliebe stoßen. Und generell muss man natürlich sagen, diese Regierung, die ukrainische Regierung steht, was das Thema Wiederaufbau angeht, vor unfassbaren Herausforderungen. Also wir reden von Kriegsschäden in Höhe von mehreren 100 Milliarden Euro mindestens, wenn das nicht sogar schon in die Billionen geht. Also wenn man durch die Gebiete fährt, die befreit worden sind und einfach dieses unfassbare Ausmaß an Zerstörung sieht, dann bekommt man schon so eine Idee davon, was da an Arbeiten zu erledigen ist. Also es sollen seit Kriegsbeginn alleine über 130.000 Eigenheime und über 17.000 Mehrfamilienhäuser zerstört worden sein. Ihr habt sicherlich alle die Bilder von Bachmut gesehen, dieser kleinen Industriestadt im Osten des Landes, die so lange jetzt umkämpft war, die einfach komplett zerstört wurde. Also da Marinka ist so ein anderes Beispiel. Das ist eine Stadt, in der ich im April 2021 war, die immer an der Frontlinie war und schon teilweise eben Kriegsschäden, da sah man eben vereinzelt schon Kriegsschäden, aber diese Stadt ist einfach komplett zerstört. Also da ist einfach nichts mehr. Und so sieht es eben in auch im Nordosten aus, in diesem Raum Kharkiv. Auch da, wenn man auf so einer Straße zwischen Isium und Kramatorsk-Slowjansk fährt, da sieht man dann links und rechts Ortschaften, die eben wie Posapokrovske komplett zerstört worden sind. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man, wenn man die Ukraine unterstützt, eben nicht nur darüber nachdenkt, wie viel Waffen müssen wir dann noch hinliefern, damit sie sich verteidigen können, wie viel humanitäre Hilfsgüter müssen geliefert werden, sondern wie kann so ein Wiederaufbau gestaltet werden. An den Menschen selber wird das sicherlich nicht scheitern. Die sind unglaublich motiviert und das unterscheidet den Ukraine-Krieg, muss ich sagen, auch deutlich von den Kriegen, in denen ich ansonsten war. Also beispielsweise Irak kann ich mich erinnern, da ist diese Millionenstadt Mosul, die zumindest in Teilen ja auch in Schutt und Asche gelegt worden ist, als der sogenannte IS, Islamische Staat, aus der Stadt vertrieben worden ist. Da ist über Jahre nichts passiert und da war eben nicht so viel bürgerschaftliches Engagement, wie das in der Ukraine zu sehen ist. Es wird sicherlich ganz, ganz viele Jahre dauern, bis die Ukraine, wenn dieser Krieg dann hoffentlich mal irgendwann vorbei ist, bis die Ukraine wieder so aussieht, wie sie vor dem Krieg ausgesehen hat. Und ja, solange lebt das Land auch von so motivierten und einsatzfreudigen Menschen wie Oleg oder Katharina.
Ja. Mir wurde auch angeboten zu gehen, in die USA, nach Polen, aber ich habe abgelehnt. Die Franzosen, Polen und Deutschen kamen zu uns. Sie boten mir eine gute Klinik für Kinder an, für Herzpatienten, und boten mir an, mit meinem Kind dorthin zu gehen, denn er ist behindert. Alle haben mich gefragt, sogar das Rote Kreuz, aber ich wollte nicht gehen. Ich wollte zu Hause sein.
Katharina, die habt ihr eingangs schon mal gehört, die lebt in der Nachbarschaft von Oleg und ist eine ältere Dame, die einen Sohn hat, der geistig schwer behindert ist. Und die beiden, ja, versuchen sich da irgendwie durchzuschlagen. Wie gesagt, werden unterstützt von Organisationen. Aber obwohl ihr angeboten worden ist, zu gehen, sagt Katharina, nein, ich bleibe hier. Ich möchte einfach in meinem Zuhause bleiben. Und das ist, wie gesagt, schon sehr, sehr beeindruckend. Sie will auch, dass ihre Kinder zurückkommen, die momentan in Polen leben, weil sie vor dem Krieg geflohen sind. Und das war eben, ja, im Grunde genommen, auch jetzt bei unserem jüngsten Besuch, war das eben genau das, was man da einen Eindruck mitgenommen hat. Also, dass die Leute wirklich absolut willens sind, ihr Heimatdorf wieder aufzubauen. Und das war irgendwie auch ein total schöner Tag dann, als wir den ganzen Tag da rumgegangen sind. Ist natürlich völlig deprimierend zu sehen, wie da alles in Schutt und Asche liegt, insbesondere die Schule, wo ich dann mit Oleg davor stehe und er zeigt mir dann das Klassenzimmer, wo er früher drin gesessen hat. Dann sieht man noch irgendwie aus diesen Trümmern rausragen, irgendwelche Stühle und eine Tafel und sowas und dann dieses Kulturzentrum, wo sich das Leben abgespielt hat und all diese Dinge. Und es ist einfach furchtbar zu sehen, wie binnen kurzem eben so ein altes Dorf komplett zertrümmert worden ist. Und auf der anderen Seite dann aber auch auf dem zentralen Dorfplatz zu sehen, diese Riesenmassen an Baumaterialien, Holz und diese Materialien für diese Tiny Houses, die da liegen, den Apotheker, der jetzt wieder in seine zerstörte Apotheke reingeht und die wieder aufbauen will, was auch total toll war ein Supermarkt, das war eigentlich ein altes Café auch an diesem zentralen Dorfplatz, wo sie jetzt einen Supermarkt eingerichtet haben, der irgendwie, als wir gekommen sind, 2 Tage vorher eröffnet hatte, wo dann wieder frisches Obst, Gemüse und so weiter verkauft worden sind. Also das Leben kehrt zurück. Und dann haben wir abends bei Katharina in ihrem Tiny House gesessen im Garten. Dann gab es dann Borsch und Speck und Brot und selbstgebrannten Schnaps und so weiter. Und dann haben wir lange auch über die Zukunft von Posapokowski geredet. Das war einfach schön zu merken und zu sehen und zu fühlen, ja, wie motiviert diese Leute sind und wie sehr sie eben auch der Meinung sind, sie werden sich nicht von dem Schicksal, was sie da erleiden und erdulden mussten, entmutigen lassen und vertreiben lassen. Und das war schon wirklich toll zu sehen. Und man merkt eben auch, es geht voran. Und wir werden auch auf jeden Fall an Posapokrovskaja dranbleiben. Ich habe ja gesagt, wir haben Oleg hatte uns angesprochen, ob wir sie nochmal weiter unterstützen könnten. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Wir planen in den nächsten Tagen wieder in die Ukraine zu fahren. Und dann werden wir auf jeden Fall auch wieder bei Posapokrovskaja vorbeischauen und unsere Freundinnen und Freunde besuchen. Das ist, glaube ich, erstmal so ein positiver Schluss für diese Folge. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, dass wir uns dann in 2 Wochen wiederhören. Falls euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn euren Verwandten, Freunden oder sonst wem empfehlen könntet. Abonniert uns auch gerne auf Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr uns sonst zuhört. Ich danke euch und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.